Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem echten Unicorn und nicht nur einem Unicorn, sondern einem Green Tech Unicorn. Herzlich willkommen, Frank Köhler, CMO von Enpal. Moin.
Hi Erik, freut mich erstmal echt hier zu sein und danke für die Einladung.
Ja, es ist mir eine Freude. Unser Vorgespräch war schon so gut, dass ich jetzt weiß, der Podcast kann eigentlich das kaum noch toppen, aber wir versuchen das einfach nochmal. Nee, ich bin mir ganz sicher, das wird ein tolles Gespräch. Bevor wir einsteigen, halten wir uns mal an die Struktur und bitte stell dich doch ganz kurz selbst vor, bitte.
Ja, gerne. Also ich bin Frank und bin seit gut fünf Jahren jetzt bei Enpal. Bin damals eingestiegen, da waren es 10 Leute, als ich Mario kennengelernt habe, mittlerweile mehrere tausend, und das ist super viel auf dem Weg dahin passiert, sowohl im Marketing als auch mit der gesamten Firma, als auch mit der Industrie und auch der Welt. Und deswegen ist das gerade jetzt in den letzten 5,5 Jahren eine super spannende Zeit gewesen. Einiges passiert und lass uns da gerne reinschauen, was die spannenden Themen sind, die wir hier aufgreifen können.
Super gerne. Ich kann jetzt schon sagen, also das Stichwort, was auf jeden Fall hier fallen wird, ist, ich möchte auf jeden Fall noch verstehen, wie Enpal funktioniert. Also das ist nicht spezifisch Marketing. Das andere ist Hyperscaling. Du hast ja schon gesagt von den Leuten, aber ich weiß, dass ihr so in der Größenordnung von 1 Milliarde Umsatz boxt. Das ist ja schon mal spektakulär in der kurzen Zeit, in der es euch gibt. Und alles, ich weiß auch, dass ihr in eurem Marketingmix und in eurer Organisation zum einen seid ihr in der Organisation sehr, sehr schlank aufgestellt und euer Marketing-Mix ist breiter, als man denken könnte. Also auch das Stichwort TV ist schon mehrfach gefallen. Das sind alles so Themen, über die wir gleich sprechen werden. Sag mal, aber bevor wir über Enpal sprechen, du hast einen klassischen Weg ins Marketing reingefunden oder wie konntest du so weit kommen, dass du CMO so einer Organisation geworden bist?
Ich glaube, da ist erstmal die Frage, was ein klassischer Weg ins Marketing rein ist.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist schon sehr klar konditioniert aus meiner eigenen Erfahrung. Genau. Wie sieht denn heute so ein Weg ins Marketing aus?
Für
so
einen ich kann gerne über meinen Weg sprechen. Was mich von Anfang an an verschiedenen Themen immer fasziniert hat, ist so der interdisziplinäre Gedanke. Also wenn verschiedene Themenfelder zusammenkommen. Mhm. Und ich glaube, gerade Marketing ist oft ähnlich wahrscheinlich so People, HR-Themen, stigmatisiert, aber bringen meines Erachtens einen sehr, sehr großen Teil der Wertschöpfung, also der Differenzierung, am Ende in Märkten. Das heißt, dass man mit Marketing am Ende hat man da die Verantwortung für den Umsatz oder Marketing und Sales, und mit HR und People Recruiting baut man die wichtigste Ressource im Unternehmen auf. Und beide leiden aber immer noch unter einem Stigma. Ich glaube, oft weil es weniger einfach messbar ist oder war. Und das fand ich erstmal super spannend, dass es so ein großer Hebel ist, der oft so unterbewertet wahrgenommen wird, und dass es dort einfach viel Potenzial gibt, reinzugehen. Und mit bei mir war es, ich fand der interdisziplinäre Ansatz war super spannend, als auch einfach mit Common Sense zu überlegen, was ergibt Sinn. Mhm. Und hatte dann tatsächlich vor der Uni noch die ersten Touchpoints da. Also genau dort war ich eher so an Mathe, Psychologie und Wirtschaft generell interessiert oder an Märkten auch, und bin aber ins Marketing so ein bisschen reingefallen. Ich habe da mal einen Artikel in dem, das war dieses Jugendmagazin, das war Wise, gelesen, dass jemand jetzt online mit Memes eine unglaubliche Reichweite bekommen hat und das dann irgendwie für einen sehr hohen Betrag geexitet hat. Und dann, ich komme aus Dresden, habe ich erstmal, fand ich sehr verwunderlich, dass man mehrere hundert Millionen mit Memes machen kann.
Und das wundert dann nicht nur in Dresden. Das
auf jeden Fall, ich fand es auf jeden Fall augenöffnend, wie viel man dort auch, ich meine, war eine junge Person damals, wie viel man ohne Vorerfahrung da erreichen kann, indem man sich reinfuchst. Und habe dann die ersten Wege Richtung Online-Marketing gemacht und vor der Uni, während der Uni. Und fand es einfach nach wie vor spannend, wie viel da zusammenfließt von so quantitativen, qualitativen Themen, sowohl dieser psychologische, kreative, kommunikative Ansatz, als auch das hart quantitative, mathematisch, statistisch oder technische. Und gerade diese Kombination macht, finde ich, den Charme im Marketing aus.
Was bist denn du für ein Jahrgang?
95er-Jahrgang.
Oh, Wahnsinn. Ja gut, aber das heißt, du bist noch gar nicht so alt und trägst Mitverantwortung für ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches und mittlerweile sehr, sehr großes Unternehmen. Du hast an der WHU studiert auch, ne? Unter anderem.
Genau, richtig.
Die ist ja, sagen wir mal, in so einem Startup-Umfeld berühmt-berüchtigt. Das ist fast eine doofe Frage, aber würdest du das wieder so machen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es war damals eine zufällige Bauchentscheidung, eher zufällig auf die WHU gestoßen. Ich muss aber sagen, dass das rückwirkend ein sehr prägender und positiver Einfluss war von den Erfahrungen, die ich dort machen konnte, ja.
Wir werden bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, also gerade wenn es um das Thema, das Zusammenführen von quantitativen Fähigkeiten und, wie hast du vorhin gesagt,
psychologisch, kreativ. Psychologisch gibt es viele,
ja. Ja, bitte führ uns doch nochmal kurz ein, was NPALM macht und dann will ich natürlich gerne verstehen, wie ihr so schnell in so kurzer Zeit so erfolgreich wachsen konntet.
Genau, also NPALM vermietet und verkauft Solaranlagen. Zumindest war das jetzt relativ lange der Track, auf dem wir waren und sind mit dem, also gerade in den letzten 5 Jahren mit dem Mietmodell relativ erfolgreich und bekannt geworden. Gerade in dem Niedrigzinsumfeld war es halt sehr gut möglich, weniger für eine Solaranlage als Mietrate zu zahlen, als man sonst monatlich für Strom zahlt. Und das hat dann sehr gut funktioniert, weil man keine Anschaffungskosten hat und dann mit dieser Rate direkt auf Solar switchen kann und dann ab 20 Jahren, also nach 20 Jahren sogar eine Solaranlage seine eigene nennen kann, die man komplett kostenlos abbezahlt hat, also ohne Mehrkosten abbezahlt hat, wenn diese Rate dann niedriger als der Strom ist. Und das war das Startmodell, 2018, als ich dazugekommen bin. Davor haben wir Solaranlagen tatsächlich einfach nur verkauft. Und währenddessen hat sich aber einiges getan. Also es war ein Erfolgstreiber. Der andere war, dass wir die Wertschöpfungskette integriert haben. Das heißt, dass wir von der Fabrik beim Hersteller selber, also wir haben dann Office in Shenzhen in China mit Henning, der einen wunderbaren Job macht, bis hin zur Aufbau der Solaranlage, also auf dem Dach, im Keller, an der Elektrik, dort die gesamte Wertschöpfungskette own und dort auch eine Handwerkerfirma gegründet haben.
Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Also ihr seid wirklich so weit vertikal integriert, dass ihr von der Herstellung bis zur Montage die Wertschöpfung selbst in der Hand haltet, also auch mit eigenen Menschen und mit eigenen Ressourcen?
Also bei der Herstellung sind wir direkt mit den mit dem produzierenden Gewerbe in Verträgen. Das heißt, dass wir dort in der Fabrik einbuchen, aber das heißt nicht, dass wir die Herstellung selber komplett own.
Was eine Auftragsfertigung.
Was das bessere Modell ist, weil wir damit wesentlich dynamischer, flexibler und leichter unterwegs sind und sind auch nicht in R&D integriert. Ich glaube, da ist es super wichtig, einen Fokus zu behalten. Aber halt bis zu Verkauf, Vertrieb, Finanzierung ist ein Riesenthema. Wir haben jetzt über 3 Milliarden in Depth und Equity eingesammelt, vor allem für die Refinanzierungslösung der Kunden und Kundinnen, dass wir dort die Anlage auch für eine monatliche Rate anbieten können und nicht nur für einen Fixpreis.
Okay. Also das ist ja schon ein asset-lastiges Geschäft, ne? Ganz, ganz ungewöhnlich.
Genau, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal weitergesprochen, das ist so das Startmodell. Das ist dann so 2019, 2020 ist das passiert mit IMG und Office in Shenzhen. Und dann weiter haben wir Speicher Wallbox eingeführt, dass du nicht nur den Strom produzierst, sondern auch speichern kannst und auch für dein E-Auto verwenden kannst. Das Ganze aber so smart gesteuert, dass du halt den Solarstrom dann in dein E-Auto lädst, wenn du den verfügbar hast und nicht wie das jetzt bei einer Anlage ist, die nicht miteinander spricht. Du steckst ein E-Auto ein, das lädt abends, wenn tatsächlich auch im Netz der Strom am raresten ist, eigentlich volkswirtschaftlich auch am teuersten ist, den Strom, sondern dann, wenn der Strom vom Dach, von der Sonne kommt. Und haben das dann weiter ausgebaut. Mit Anfang des Jahres haben wir eine Wärmepumpe noch gelauncht. Das heißt, dass wir auch elektrisch heizen können. Und das als smartes System, also jeder einzelne der Komponenten spart da schon erheblich Geld und ist renewable. Und zusammen hat man nochmal Synergieeffekte zwischen Wärme, also mit Wärmepumpe elektrisch heizen, als auch E-Auto und Solaranlage.
Das Modell, was du beschreibst, also das ist ja eine tolle Weiterentwicklung, aber das ist ja mit einer hohen Komplexität versehen. Ne? Und klar, du sagst, ihr haltet euch zum R&D-Prozess bei der bei der Herstellung der Solarpanels, unterstelle ich mal irgendwie raus, aber auch sowas wie, was in so die Richtung eines Smart Grids geht, ne? Also dass du Logiken hast, wann du Energie gewinnst, wann du sie speicherst und abgibst, etc. Das ist ja überhaupt nicht trivial. Wo findet diese Wertschöpfung statt?
Also super spannender Punkt. Genau, bei einem Solarmodul an sich, da sind wir jetzt auch, fallen die Preise und das wird mehr und mehr oder ist bereits einfach eine Commodity. Mhm. Das heißt, da gibt es wenige Differenzierungsfaktoren. Deswegen glauben wir nicht, dass wir dort vollends in die Herstellung einsteigen wollen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Mhm. Und genau umgekehrt ist das aber bei einem Smart Grid. Also die Enpal-Box, wie wir das liebevoll genannt haben, kommt bald auch noch ein größerer Name für das gesamte VPP. Die haben wir seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren in der Eigenproduktion. Das heißt, die konzipieren wir komplett selber und machen die mit all den Geräten, die wir einkaufen, kompatibel, sodass es ein aufeinander abgestimmtes System ist. Und da halten wir tatsächlich das IoT komplett in unserer Hand und das ist komplett eine In-House-Production, genau.
Und in welchen Märkten seid ihr unterwegs? Also nur im deutschsprachigen Raum, oder?
Genau, das ist noch der dritte Wachstumsfaktor, die Wachstumsachse ist neben Produkten und Wertschöpfungskette nochmal die Märkte. Da gibt es B2C, B2B. Wir machen nur B2C und allergrößtenteils in Deutschland. Das heißt, dass wir vom PV-Umsatz tatsächlich einfach den größten Teil in Deutschland B2C machen, haben jetzt aber auch, beides auch so circa ein Jahr her, mit Enpal Pro einen B2B2C-Player gelauncht, also eine Plattform, wo Handwerksunternehmen sich das Material direkt bei uns firsthand kaufen können und da auch von günstigen Lieferkonditionen profitieren. Mhm. Also gehen dort in Plattformansatz, was Material angeht. Und zusätzlich sind wir in Italien gestartet. Sodass wir jetzt das zusätzliche Potenzial, was dort noch ist, leveragen. Ist aber ehrlicherweise, also wenn man sich den Markt anschaut und die Größe, die wir jetzt haben, ich glaube, einfach mal ein gigantisches Wachstumspotenzial. Wenn man das auf Europa, vielleicht wieder auch mal weltweit denkt, ist dann natürlich noch viel mehr möglich. Und wenn man dann von B2C auch noch auf B2B oder Plattformansatz mit B2B2C geht, gibt es einfach einige Möglichkeiten für Wachstum noch. Und ich glaube, da ist dieses This journey is only 1% done sehr zutreffend, also nach einiges vor uns, was wir genau in Angriff nehmen wollen.
Super cool. Ja, also rein aus dem Bauch raus würde ich auch sagen, das ist eine tolle Reise, die ihr gemacht habt und da gibt es garantiert noch viel zu tun. Jetzt wissen wir aber auch über den Markt, also ich weiß nur 2 Dinge ganz grob, also A, es gibt auch Wettbewerb bei euch und B, in der Vergangenheit war das sehr stark auch durch externe Faktoren beeinflusst. Also du hast die Zinsen zum einen schon, das ist nicht wirklich ein extrem externer Faktor, aber Zinsen gehören ja wirklich zum Markt mit dazu. Aber auch sowas wie Subvention ist so ein hässliches Wort. Wie sagt man? Förderung. Förderung für alles, was mit Photovoltaik zu tun hat und überhaupt in diesem Markt. Da ging es ja in den letzten 2, 3 Jahren wirklich sehr, 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 es war ja eine Achterbahnfahrt. Wie seid ihr da durchgekommen? Und seid ihr heute autark von, sagen wir mal, so Markteinflüssen wie Förderung oder nicht?
Genau, also ich glaube, der Markt in Solar und Renewables ist erstmal weltweit, also auch in Deutschland, über die letzten Jahre enorm steigend gewesen. Ich glaube, das zeigt auch einfach die Wichtigkeit von dem Thema Nachhaltigkeit und was gegen den Klimawandel zu tun. Und das schlägt sich, ich glaube, in vielerlei Hinsicht bei Konsumenten als auch über die Finanzmärkte nieder. Und deswegen ist in Summe über einen längeren Zeitraum, ich glaube, das Klima sehr positiv. Was man jetzt in Deutschland dazu sagen muss, ist, dass einerseits hängen wir natürlich stark am Strompreis, also das spielt eine sehr große Rolle, ob man im Vergleich zum jetzigen Strompreis sparen kann. Das heißt, wenn der Strompreis hochgeht oder auch schockartig sehr hoch geht, geht auch die Nachfrage hoch. Genau umgekehrt, wenn der sich beruhigt, ist dort auch der Push dann wieder weg. Und zusätzlich zu den Strompreisen, die sehr, sehr stark schwanken und fluktuierend waren, viele externe Schocks hatten, dann spielt das Thema Förderung und zumindest oder besonders auch das Thema so politische Sicherheiten ein Thema. Tatsächlich sind ja Solaranlagen jetzt zu installieren mit verschiedenen Themen aktuell gefördert, aber zum Beispiel letztes Jahr gab es die Einspeisevergütung, die aber fast auf dem Strompreis oder unter dem Strompreis lag. Das heißt, effektiv so flächendeckende Förderung für Solar gab es ja gar nicht mehr unbedingt. Jetzt mit dem Wegfall der Mehrwertsteuer, die am 01.01.2023, also Anfang des Jahres, stattgefunden hat, kann man sagen, da war die erste oder wieder eine flächendeckendere Förderung, dass man dort einfach die 19% Mehrwertsteuer spart. Und das ist an sich, ich glaube, positiv, aber ich glaube, effektiver wäre wahrscheinlich gewesen, dass man sagt, okay, man kriegt Rabatt X auf den Anlagenpreis. Ich glaube, so ein Wegfall einer Steuer, das ist dann KonsumentInnen dann oft gar nicht so klar, wie viel Geld das bedeuten kann. Also wenn man eine Anlage von 25.000 oder 30.000 hat, dann ist das natürlich bei 19%, die da wegfallen, ein erheblicher Betrag. Aber so ausrechnen tut sich das, glaube ich, oft niemand. Und genau deswegen, ich glaube, kann man sowas noch smarter gestalten, indem man einfach auch größere Beträge aufruft, die absolut sind oder gestuft sind und damit effektiv denselben Rabatt gibt, aber ohne diesen Charakter von nur wegfallender Steuer hat, der dann, ich glaube, oft weniger wahrgenommen wird, als er wirklich am Ende finanziell ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Steuer, je nachdem, was für eine Besteuerungsregel man nimmt, dann ohnehin auch wegfällt. Wenn man jetzt als Unternehmer, also Kleinunternehmer, Regel gibt es ja bei BV, je nachdem, wie man sich da entscheidet, fällt die ohnehin weg. Deswegen kann es auch dort sein, dass der Effekt nicht ganz so groß war. Das ist so die eine Förderung. Und das andere Thema ist die KfW-Förderung, die jetzt kam, für genau Solaranlage mit Wallbox bei Besitz von einem E-Auto. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist eine absolute Fehlgestaltung der Politik dort war. Also man muss sich das so vorstellen, das Verkehrsministerium hatte freie Gelder, die mussten nicht vom Parlament bewilligt werden und nicht mehr. Mhm. Und haben dann, ging erst von 400 auf 300, gestaffelt mit 500, also nochmal 200 mehr dann, Millionen Euro. Und haben das als sehr großen Rabatt, also bis zu diesen 10.200 Euro, je nachdem, wie man es gebaut hat, für die Solaranlage in diesem Komplettpaket freigegeben. Das Problem dort ist aber, dass der Betrag sehr hoch ist, das heißt, der Antrag sehr hoch war, durch den hohen Betrag von diesen grob 10.000 Euro, aber auch dieser Fördertopf von 300 Millionen sehr schnell weg war. Es hätte für 50.000 bis 70.000 Systeme gereicht. Und ich glaube, effektiv war es dann in 20 Stunden ausverkauft und wir haben das auch genau davor signalisiert. Und da wurde ehrlicherweise einfach eine Förderung auf den Markt gebracht, wo ich denke, dass die wenig gebracht hat, weil man hat immer Vor- und Nachförderung so Kaufzurückhaltung.
Ja.
Das heißt, die Leute warten auf die Förderung und wenn sie nicht bekommen, weil die so schnell ausverkauft ist, dann, dann warten sie erstmal, ob eine nächste Förderung kommt oder sind erstmal frustriert, wäre ich auch ehrlicherweise,
ja,
dass ich diese 10.000 Euro nicht bekommen habe. Und deswegen, genau, eher also negativer Einfluss, da mit solchen kurzgestrickten Maßnahmen zu hantieren und würde mir da persönlich eher mehr Unterstützung, vor allem langfristige Unterstützung, wie es das EEG mal war, wünschen, die einfach kalkulierbar für Unternehmen und KonsumentInnen sind.
Das EEG, das Energieeinspeisungsgesetz, nehme ich an. Vielleicht genau, kannst du das kurz nochmal erklären, weil das
ist wirklich ganz gut. Das erneuerbare Energiengesetz.
Das ist ja schon das erneuerbare Energie. Was war das Einspeisungsgesetz? Also, egal. Die, ich dachte, die.
Die Einspeisungsvergütung steht da drin, aber.
Okay. So habe ich mir das irgendwie gemerkt, dass das ist ja auch eine Art der. Also eigentlich. Ja, wenn ich mir, also genau wie du es gesagt hast, so ging es mir auch oder so geht es mir bis heute. Ich hätte eigentlich die Möglichkeit, auf unser Dach irgendwie was raufzubauen. Zum einen habe ich jetzt in der Corona-Zeit verstanden, dass es irgendwie Lieferengpässe gibt, vermeintlich. Dann war ich nur vom Zuhören schon genervt über die. Das soll keine gute Ausrede sein, so über die Subventionsmöglichkeiten oder nicht. Auf jeden Fall hinterlässt das erstmal so eine Art inverses FOMO, ne? Also was ist denn das Gegenteil von FOMO? Ne? Ich denke, ich verpasse nichts, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen warte und gucke, bis ich das. Was natürlich nicht richtig ist.
Vielleicht auch ganz spannend bei dem Produkt, das ist genau das ist das Thema. Es ist sehr komplex und erklärungsbedürftig. Ähnlich wie jetzt ein Auto- oder Gebrauchtwagenkauf. Das Problem ist aber, dass man das halt nicht mehrfach macht und vielleicht auch weniger Erfahrungswert aus dem Umfeld hat, sondern dass es halt ein One-Off ist. Und da eine gute, educated Decision zu treffen, ist, glaube ich, einfach im Charakter der Entscheidung schwer. Und deswegen muss man diese Informationen, ich glaube, auch im Marketing immer gut und einfach erklären. Das ist super wichtig. Und wenn dann es auch Schläfermarkt, weil es halt ein Produkt ist, das kannst du jederzeit anschaffen. Das ist nicht wie eine Heizung, die kaputt ist oder ein Auto, was du brauchst.
Ja.
Und damit hast du diese Urgency eigentlich nie. Und deswegen, obwohl es sich halt für die meisten Hausbesitzer über die Lebenszeit der Anlage lohnt, haben halt in Deutschland 85% noch nicht die Entscheidung getroffen, auf PV umzusteigen, obwohl sie es könnten und wahrscheinlich sparen würden. Und das finde ich auch das irgendwie Lustige und Absurde an diesem Markt, dass du eine günstige grüne Energiequelle hast und jeder denkt, okay, ich muss mich ja nicht heute drum kümmern und dass da einfach einiges zu tun ist nach wie vor.
Ja, großartig. Aber das zeigt ja auch das Potenzial und ich verspreche, dass ich nicht jetzt nochmal 5 Jahre warten werde, bis ich mein Satteldach mit Südausrichtung mit Photovoltaik. Ich kann
auch nochmal so drüber reden, ja klar.
Super. Ja, aber nur, wenn es insofern ist. Nee, krass. So, die Mehrwertsteuer, finde ich schon einen guten Zug. Jetzt, Schläferprodukt finde ich, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen. Jeder ist schon mal drüber nachgedacht, nur seinen Stromtarif zu wechseln. Das ist auch so ein Schläfer. Kann ja im Grunde schon sparen und das tun ja auch nicht so wahnsinnig viel im Verhältnis zur möglichen Ersparnis. Wie differenziert man sich im Marketing, also in der Kommunikation? Gerade, ich habe ja schon angedeutet, ne, also es gibt ja durchaus auch Wettbewerb bei euch und die haben ja alle die gleichen Herausforderungen. Also in meiner Wahrnehmung haben wir keine Anbieterknappheit mehr für wirklich gute Systeme. Umso spannender ist ja die Frage, wie man sich in diesem herausfordernden Markt überhaupt differenzieren kann.
Genau, also ich glaube, verschiedene Themen, die da mit reinspielen, das eine ist natürlich das Produkt. Und ich glaube auch dort wichtig zu verstehen, dass eine Solaranlage als One-Off-Purchase, so Einmalkauf, halt was anderes ist, als wenn man die noch direkt finanziert oder mietet über uns. Und das ist zusätzlich genau noch diese Differenzierung zwischen einer Solaranlage, die einfach Strom produziert, vielleicht noch speichert, gibt und im Komplettpaket, was halt 3 Energiebedürfnisse im Haus, also Wärme, Mobilität und Strom, holistisch abdeckt. Und ich glaube, deswegen die allerwichtigste Differenzierung bei uns ist echt das Produkt. Alle 3 Produkte aus einer Hand bekommen zu können, die auch mit dem Virtual Power Plant, gibt es in verschiedenen Phasen, Ausbaustufen, dort langfristig enorm viel Geld sparen können, indem man, Tesla hat das zum Beispiel in Amerika schon, da gibt es so Flatrate-Tanken fürs Auto. Das heißt, man zahlt einen monatlichen Betrag und kann dann nachts kostenlos tanken, zu Hause, aus der Steckdose, aus der Wallbox, weil der Strompreis so günstig ist, dass man da mit 30 Euro über den Monat hinkommt. Mhm. Und all diese VPP-Themen, ich glaube, das ist eine riesige Differenzierung für uns.
VPP dann, wie Virtual Power Plant.
Genau, Virtual Power Plant. Mhm. Danke dir. Ja. Genau, also Produkt. Zweitens natürlich, wie Marketing, Vertrieb, Planung und Prozess ineinander greifen. Auch dort gibt es große Unterschiede. Wir haben zum Beispiel rein digitalen Vertrieb. Das heißt, du bekommst das Ganze erst geplant, basierend auf Fotos und hast dann eine Präsentation, wo du die Ersparniskalkulation siehst und kannst das alles von zu Hause aus machen. Und das spricht wahrscheinlich immer eine andere Zielgruppe an, als die das Aufmaß lieber vor Ort haben. Und da differenzieren wir uns, indem wir einfach einen Channel-Mix haben, sowohl im Marketing als auch dann Vertriebswege, Vertriebskanäle, bauen auch zusätzlich jetzt dort aus, nicht nur mono-digital unterwegs zu sein. Marketing genau dasselbe. Auch dort Kanäle zu wählen, wo die Konkurrenz tendenziell nicht ist, einen vollen Marketing-Mix zu haben. Und ich sag mal, nicht nur ganz klassisch auf Google AdWords Keywords einzubuchen, weil da sind halt alle und da wird man am Ende nur begrenzt skalieren können und auch dann teurer werden.
Das heißt, der erste Prozess, so eben ist im Prospecting, wenn ich, also im Grunde ist es ja für euch so immer die Lead-Gen-Phase. Also ich muss mich irgendwie qualifizieren, habe irgendwie ein Haus mit dem Dach, wo irgendwie was draufgebaut werden kann, vereinfacht gesagt. Das heißt, und dann gibt es 2 mögliche Wege. Das eine, jemand kommt und macht ein Aufmaß. Das heißt, ich habe einen physischen Menschen bei mir irgendwie im Garten oder auf dem Dach stehen, der das irgendwie ausmisst und ihr macht das über einen digitalen Weg. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig. Also wir nutzen da Satellit- und Flugdaten der Vorteil ist, dass man, also wenn man die Ziegel zählt, wie viele Module draufpassen, da muss man nicht mehr vor Ort vorbeifahren, um das zu machen. Und tatsächlich ist das aber auch die Realität.
Jetzt verstehe ich das.
Ja, also genau, darum geht es tatsächlich im Erstaufmaß. Mhm. Und dann detaillierter. Genau, dann mit elektrischen Gegebenheiten zu planen. Da fahren wir auch vorbei. Geht an sich auch digital, sind aber einfach bessere Adoption Rates. Mhm. Und genau, haben dort einfach den Mix aus Digitalen und Offline, dort, wo es notwendig ist. Mhm. Und ich glaube, ist auch beides super wichtig und dort das Beste aus beiden Welten zu nehmen, ja.
Okay, bessere Adoption Rate heißt für die reine Passfähigkeit des Angebots, oder ist es nicht auch eine bessere, also ist ja auch sozial bekannt, dass wenn ich schon mal einen physischen Austausch hatte mit einem echten Menschen, dass die Wandlerquoten höher sind, als wenn ich das rein digital gemacht habe?
Tatsächlich beides am Ende, genau richtig.
Okay. Ja. Okay. Okay, cool, sehr gut. Die, sag mir doch mal bitte, was so, wie ihr eure Marketingorganisation aufgebaut habt. Also, was sind so die wichtigsten Funktionen? Wir kommen gleich auch zum Marketing-Mix, wenn du einverstanden bist. Aber so mal, wie ist denn eure Orga aufgestellt?
Genau, also relativ spannend. Also, am Anfang war es sehr klein, mit 10 Leuten. Genau, und dann wuchs das immer größer, das Unternehmen. Ich habe es am Anfang fast ein Dreivierteljahr komplett selber gemacht. Das heißt, gestartet mit den ersten Kanälen online. Ganz klassisch, wenn man sich das vorstellt. Und dann stückweise das Team aufgebaut. Und als ich dann überlegt habe, wie man so ein Marketing-Team strukturieren kann, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich gar nicht verstehe, wie andere Unternehmen das aufbauen, weil da oft da mehrere hundert Leute sind für eine größere Organisation. Und wusste dann aber gar nicht, was denn jeder Einzelne macht. Und dann irgendwie das Gefühl, die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Und hab mir dann die Frage gestellt, okay, kann man das auch mit 10-mal weniger Leuten machen? Und wie müsste das aussehen? Und ein, ich glaube, sehr zentraler Aspekt ist, dass diese Mischung aus verschiedenen Skills, die so fast gegenläufig scheinen, also wenn dann das CCATs, kreativ, kommunikativ, analytisch, technisch und dann so Struktur, Project Management, dass gerade dieses kreative, kommunikative und das analytisch, technische, genau, wie gesagt, gegenläufig scheinen, aber oft dann doch bei Leuten kombiniert sind. Und ein Principle ist halt, nur Leute zu hire, die mindestens 3 der 4 Leute wirklich exzellent können und daran Spaß finden. Und damit hat man in Teams, Projekten und Themen oft nicht das Problem, dass man einen Analyst als Spezialist, dann einen Tech-Experten und vielleicht noch einen, der Kommunikation und Kreation oder halt Design getrennt von dann Kommunikation, einen Texter noch. Und da geht natürlich super viel einfach im Informationsaustausch, also auch im Ownership, also Perceived Ownership, wie viel fühle ich mich verantwortlich verloren. Mhm. Und der Ansatz dort ist zu sagen, okay, viele Projekte kann man als One-Man-Show ownen und dann aus den Amazon Leadership Principles als Single-Threaded Leaderin ausführen. Mhm. Und genau, deswegen haben wir auch Vollverantwortung bei holistischen Themen, also egal, ob es ein Kanal oder ein Projekt ist, gesetzt und denken Marketing auch nicht klassisch als Marketing, sondern als Mischung aus Marketing und Biz-Stuff, nennen das dann Growth oder verschiedene Projekte von digitalen Themen, also CRM, also so diese den Foto-Upload zu digitalisieren, als auch genau ganz klassische Themen wie TV und andere Kanäle reindenken. Mhm. Und genau, und dort einfach auch einen hohen Maßstab an, also einen hohen Maßstab beim Hiring zu halten und einfach viele Leute zu sprechen und dann die allerbesten zu nehmen. Also man weiß das natürlich nie genau vorher, aber haben dann eine Hiring-Matrix und schauen, dass wir wirklich nur die allerbesten nehmen, damit das auch so funktioniert, dass man holistische, komplexe Projekte einzelnen Personen abdecken kann. Wo das auch wieder mehr Spaß macht, wenn man die Vollverantwortung vom Projekt hat. Und es geht ein bisschen weg von, ich glaube, dem klassischen Aufbau von Marketing-Teams.
Total, das klingt fast idealtypisch. Das ist idealtypisch, würde ich sagen. Ich fand das super spannend, was du gerade sagtest mit den 4 Fähigkeiten. Ich konnte gerade nicht mitschreiben. Sag mir nochmal, ihr stellt praktisch immer ein, also Kriterium, was ihr erfüllt wissen wollt, ist, dass 3 von 4 Stärken da sein sollen. Kannst du mir gerade nochmal aufzählen? Also,
genau. Die Abkürzung ist CCAT, haben wir das genannt. Also Kommunikation, Kreation, analytisch, technisch. Und das ist daher entsprungen. Wir haben uns halt dann gefragt nach den ersten Hires, okay, was macht die Person erfolgreich? Und dann haben wir drauf geschaut und gemerkt, okay, das sind halt am Ende immer wieder dieselben, entweder Hard Skills oder Soft Skills. Mhm. Und dann auf 2 Matrizen kommen, die eine davon ist CCAT und schauen halt sehr dediziert nach genau diesen Eigenschaften in Leuten, weil es dann auch beidseitig einfach der bessere Fit ist. Also einerseits hat man dann mehr Spaß an den Team, weil die genauso ausgelegt sind, als auch bessere Resultate in der Firma. Und es ist halt am Ende ein klassisches Matchmaking.
Ja, super. Sicherheit kann ich mir gut merken. Die, jetzt tue ich es verstanden. In Köpfen, wie viele Menschen arbeiten bei dir in der Marketingorganisation jetzt? Also jetzt, wo du nicht mehr alles alleine machst, aber interessante Genese.
Genau, also wir haben tatsächlich 20 Leute Fulltime, ich glaube 30 in Köpfen gezählt, also Leute dann mit PraktikantInnen und WerkstudentInnen. Und genau, haben dort sowohl Performance, Brand als auch digitale Themen drunter. Genau.
Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr eine sehr hohe Eigenwertschöpfung seid. Das heißt, ihr seid jetzt nicht, also ich höre jetzt denjenigen, der praktisch auch eine Milliardenorganisation verantwortet, auch 20 Leute hat, aber 250 Agenturen für sich laufen hat oder 250 Menschen bei Agenturen. Wie ist das bei euch?
Genau, das war nämlich die zweite Genese aus den intimen Gesprächen, die ich dann mit anderen Leuten geführt habe beim Teamaufbau. Das dann viel oft über, also mal so und mal mehr und mal weniger, über Agenturen läuft. Das heißt, am Ende schreibt man nur Briefings und da habe ich ehrlicherweise einfach auch persönlich wenig Freude dran. Und habe mir halt immer vorgenommen, der Growth- und Marketing-Job, wie der bei uns ist, muss mir auch selber Spaß machen. Also, oder müsste mir selber Spaß machen, wenn ich ihn operativ mache. Beziehungsweise war das ja auch der Anfang, den operativ selber zu machen. Und genau, da war eine Genese, dass wir viel in-house lassen, weil dann sowohl das Wissen internalisiert wird. Das heißt, man kann langfristig optimieren, was auch dann ganz individuell für den Markt, für die Firma die richtigen Takeaways sind. Und diese Information Loss von einem Agenturbriefing nicht stattfindet und Kompetenzen aufbaut. Und tatsächlich arbeiten wir bis auf wenige Stellen bei einem TV-Spot mal oder im TV-Umfeld mit ein, zwei Agenturen zusammen, also Produktion, Einbuchung. Und haben da echt hervorragende Partner. Und das ist auch super wichtig an der Stelle für uns. Aber ansonsten vielleicht ein oder zwei Spezialthemen, die mir jetzt nicht einfallen, aber sonst überhaupt keine Agenturen. Und machen da alles in-house, genau.
Super spannend. Auch spannend, wie du zu diesem Entwicklungsmuster gekommen bist, also durch Austausch und Benchmarking. Ist das etwas, was erzähl mal, wie war da deine Erfahrung?
Da muss man auch dazu sagen, warum das funktioniert ist, dass der Hauptgrund dahinter ist auch, dass es ein absolut geniales Team ist. Ne? Das eine ist der Auswahlprozess, aber das ist auch einfach geniale Leute sind, die bei uns arbeiten und die da auch oft einfach jung und talentiert reinkommen und einen fantastischen Job machen. Also das ist auch das, was von außen oft als Feedback kommt und worüber ich unglaublich froh und stolz bin, dass das mit den Leuten so umsetzbar ist, die Resultate, das Wachstum geschaffen hat, aber auch, dass da jeder Einzelne über sich hinausgewachsen ist und dass es einfach ein absolut fantastisches Team ist, auf was ich wahnsinnig stolz bin.
Mhm. Mit was für Arten von Unternehmen hast du dich damals ausgetauscht, als du dir die Frage gestellt hast, wie baut man eigentlich eine effiziente, effektive Marketingorganisation aus?
Ist eine gute Frage. Also tatsächlich mit vielen anderen im Startup-Umfeld und weniger mit klassischen Marketing-Organisationen. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile wäre es spannend, die Runde nochmal zu drehen und dort auch auf andere größere und klassische Marketing-Strukturen zu schauen, weil ich glaube, das eine ist ja immer, das alles irgendwie neu erfinden zu wollen und da neue, coole Ansätze zu haben. Und das andere ist, das Rad dort neu zu erfinden, was nicht neu erfunden werden muss. Und ich glaube, da gibt es sicherlich auch ein paar Themen, wo wir uns was von gelernten großen Organisationen abschauen können. Das stand so auf dem innerlichen Gedankenzettel, die Runde dort immer mit anderen Firmen, die jetzt vielleicht entweder in der aktuellen Stage näher sind, mal zu drehen. Ja.
Also ich glaube, etwas, was man ganz bestimmt sagen kann, ist, dass sich viele Große was von euch abschauen können. Gerade dieses Zusammenwachsen oder Zusammenarbeiten zwischen Growth-Themen und Marketing-Themen. Ist natürlich nicht in jedem Vertical gleich gut zu machen, aber ich weiß nicht, wie gut du dich jetzt zum Beispiel im Software-as-a-Service-Bereich irgendwie schon umgeschaut hast, aber das ist zum Beispiel ganz normal, ne? Dass Product-Led-Growth ist da nochmal das viel stärkere Thema als rein marketinggetriebenes Growth. Du hast es auch gerade auch schon gesagt, also bei euch sind diese zwei Bereiche, also das, was in älteren Organisationen oft getrennt ist, Vertrieb und Marketing deutlich enger beisammen. Bewusst, das ist mir schon ganz klar. Inwiefern habt ihr Einfluss oder Mitsprache bei der Weiterentwicklung von euren Produktideen oder eurer Produktweiterentwicklung? Sondern der erste Unterschied, der ist bei Software as a Service irgendwie natürlich größere Herausforderung ist, weil ihr wirklich tangible Assets habt, also ihr habt ja wirklich haptische, physische Produkte.
Super wichtiges Thema. An sich haben wir einen überstehenden Plan, der langfristig orientiert ist, wie wir sowohl skalieren wollen in Märkten, Strategien, als auch in Produkten, wie wir das ausbauen wollen. Und genau, sind da bisher, also wir kamen immer sehr, so wahnwitzig, sehr groß vor, aber bisher sind wir da on track. Den so, natürlich ändert sich der sich ab und zu mal bei den Nordstern, ist klar, aber dort drauf zuzusteuern. Und genau, deswegen kommt da viel Synthese her, die von der Marktseite Sinn ergibt. Und was uns auch enorm wichtig ist, ist die Kundenstimmen entlang des Kundenfunnels, also auch dann in der Installation zu messen. Und haben da regelmäßige Umfragen, also NPS-Umfragen mit qualitativen Antworten, die wir alle auswerten und die wir monatlich einmal zusammenführen, damit wir in verschiedenen Ebenen, aber auch gerade im Produkt wissen, was sind die Themen, die wichtig sind. Und haben da zum Beispiel auch gemerkt, Batteriespeicher hatten wir am Anfang gar nicht im Mietprodukt. Das war erst schwieriger zu refinanzieren. Deswegen waren wir, ich glaube, die einzige Solarcompany in Gesamtdeutschland, die keinen Batteriespeicher hatte. haben den dann aber auch eingeführt. Und ein anderes Thema, zum Beispiel das Kaufprodukt. Das ist vielleicht auch eine spannende Anekdote. Wir haben gemerkt und gesehen, dass viele Leute, ich glaube auch gerade mit der Finanzmathematik von Inflation und wie zahlt man Mieten dann mit Inklusivleistung, Versicherung und Ersatzteilen, wo es ein One-Off-Purchase ohne Garantie und Wartung, Reparatur, wie das oft verglichen wird und auch von Kundenseite dann oft einfach gegengerechnet wird, okay, über 20 Jahre zahle ich den Betrag, wo ist es jetzt den? Und da kam oft das Feedback in den Surveys, dass Kaufen ein unglaublich wichtiges Thema ist, also die Leute auch gern kaufen würden und haben dann tatsächlich Kauf eingeführt, also dass man die Anlage entweder mieten oder direkt für den Verrechnungspreis, also für uns intern egal, kaufen kann. Und haben dann aber festgestellt, dass obwohl sich sehr viele Leute gewünscht haben und auch bei zum Beispiel bei einem Drop im Funnel, also wenn sie rausgehen im Funnel, in dem Final Survey geantwortet haben, ja, bei Kauf wäre ich dabei gewesen, dass wir nach der Einführung eigentlich überhaupt gar keinen Conversion Rate Uplift hatten. also überhaupt nicht. Und das war auch für mich sehr erkenntnisreich. Und dann auch die Frage, ob das vielleicht übergeordnet ein langfristiges Thema ist, wo man einfach von der Brand schauen muss, dass man nicht nur als Meat Company wahrgenommen wird und dass das dann dort wieder einen Effekt hat, aber tatsächlich der unmittelbare Effekt, obwohl in den Service Leute schoniert haben, weil sie gesagt haben, okay, ich will die Anlage doch lieber kaufen, dass dort überhaupt kein Upload zu erkennen war. Das war ein sehr spannendes Takeaway.
Super, das sind die Grenzen der auskunftsbasierten Marktforschung, ne? Verhältnis zur verhaltensbasierten. Das ist ja, absolut richtig. Bei solchen Investitionsgütern natürlich noch umso, also Investitionsgüter ähnlichen Dingen natürlich noch viel härter als bei der Entscheidung für einen Kopfhörer. Super spannend. Ich habe versprochen oder ich habe angekündigt, dass wir kurz auch über den Kanalmix sprechen werden. Jetzt TV schon geklungen, aber sag mal vielleicht einfach nochmal, dass wir so einen kompletten Überblick haben, welche Kanäle ihr bedient, vielleicht auch welche ihr auslasst, aber wo ihr Schwerpunkte drauf setzt.
Genau, wir sind eigentlich relativ breit gefächert. Also ich hoffe, wir lassen da nichts, also einer fällt mir an, das kann ich am Ende erzählen. Also wir haben online und offline eigentlich die Klassiker. Mhm. Das heißt, online von Search, Social, Display überall drin, also eine Mischung aus Pull- und Push-Marketing. Dann offline ist für uns vor allem TV als sehr klassisches Medium. Out-of-Home und Radio haben jetzt erste Experimente gestartet, aber muss man schauen, wie sinnvoll das skalierbar ist und wie man dann auch Direct Response und Brand differenzieren kann bei den Kanälen. Mhm. Und ein Channel, den wir zu wenig ausgebaut haben, ganz selbst ehrlich, ist so Partnerschaften. Ich glaube, da haben wir noch viel Möglichkeiten, einfach ein riesiges Volumen mit einer guten Qualität abzurufen. Egal, ob das dann von der E-Autoschiene ist, ob das so Baumärkte sind, die da sehr gut reingreifen und haben da auch schon erste Partnerschaften. gestartet in den letzten Jahren, oder Banken und Versicherungswesen, wo natürlich auch ein sehr, also genau der finanzielle Kontakt zum Kunden schon da ist. Und was genau bei allen Zielgruppen ist halt gemeinsam, dass da Hauseigentümerschaft vorliegt. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, Partnerschaften nochmal eine große Säule, die wir nur wenig erschlossen haben und wo viel noch möglich ist bei uns.
Okay. Ich habe gerade überlegt, welches Defizit man auf der C-CAT-Skala auslässt, vermutlich etwas Kommunikatives, Kreatives.
Wahrscheinlich, ja.
Dass sie das nicht als erstes aufgegangen. Ja, aber kann ich total nachvollziehen. Also ist ja.
Ich glaube, ja, bei C-CATs, ich glaube, es wäre dieser letzte Teil von Struktur, den haben wir auch am Ende noch hinzugefügt zur Hiring-Skala, weil ich glaube, Partnerschaften sind ein sehr integriertes, langatmiges Thema und da erfordert es halt einfach absolut geniale Projektmanagement-Skills. Und ich glaube, dort müssten wir stärker sein, um also mit der richtigen Person das Thema anzugehen und der einen sehr starken Skill drauf zu haben, die richtigen Partnerschaften zu selektieren und dann in den Funnel auch zu integrieren.
Ja, verstehe ich gut. Dann lass uns über TV sprechen. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, seit wann und was sind so deine Erfahrungen mit TV?
Ja, super spannendes Thema. Also ich glaube, TV, ich meine, ist an sich year over year immer weiter schrumpfend, aber gerade in unserer Zielgruppe. Das heißt, HauseigentümerInnen sind halt meistens zwischen 35 bis Open End, also bis in die 70er, 80er rein. Mhm. Also wenn du ein Haus gekauft hast, dann bist du halt Hauseigentümer, Hauseigentümerin für den Rest deines Lebens meistens. Und deswegen genau eigentlich eine durchschnittsdeutsche Zielgruppe, aber mit dem Zusatz, dass halt unter 35, also 0 bis 35 wegfällt. Aber eigentlich sehr, sehr typisch. Ein Ticken mehr ländlich und deswegen für TV auch nach wie vor oder TV nach wie vor spannend für diese Zielgruppe, da dort der Wegfall noch am geringsten ist und fast so, dass sich TV jetzt mehr, also TV fast mehr targeted ist in der Zielgruppe, das heißt, man fast weniger Streuverlust hat im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch. Und wie ist dazu gekommen? Wir haben halt gemerkt, dass wir mit Online Stück für Stück natürlich auch im Marketing-Mix immer U-Kurven. Das heißt, wenn du einen Channel übermäßig skalieren willst, wird es irgendwann teurer. Mhm. Da halt dann immer wieder neue Kanäle erschließen. Also das ist sowieso ein Prozess, den wir immer wieder durchführen. Und da kamen wir relativ schnell auf TV. Ist jetzt auch kein Geheimnis, dass TV an sich viel Potenzial birgt. Und genau, haben dann viel wieder mit Leuten gesprochen, sind in Austausch getreten und sind dann seit, also vor 2 Jahren sind wir gestartet auf einem mittelmäßig geringen Level, also verschiedene Sender, die wir dort ansteuern und haben das Stück für Stück skaliert. Also ich glaube, das Wichtigste bei TV ist halt, sind am Ende 3 Dinge. Das Creative, dann die Aussteuerung und dann auch die, das Contracting mit den Partnern. Und genau die 3 Dinge dort, also dass das die 3 Dinge sind, das kam ja auch erst dieses Jahr, als wir es dann einmal runtergebrochen differenziert haben.
Mhm. Entschuldigung, das Contracting mit den Partnern heißt im Grunde die Einkaufskonditionen, die du bei den Publishern, bei den Sendern erziehst?
Richtig, genau. Okay. Mhm. Das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Mhm. Und genau die 3 Faktoren und unser erstes Creative war sehr klassisch eine Familie, so ein 10-Sekünder mit einer Familie, die genau über Solar spricht, dann genau, hatten wir dieses Jahr 2 neue, die wir laufen lassen haben und machen jetzt nochmal einen größeren Aufschlag mit TV im Januar und bereiten da gerade alles vor, aber sehen auch, dass TV einfach langfristig uns in verschiedenen Werten hilft, also sowohl, dass wir das auf Direct Response ganz gut aussteuern können, als auch, dass das langfristig einfach brandbildend ist. Und da sehen wir auch ganz klar, dass wir, egal ob das jetzt über TV oder Presse-Communications kommt, dass wir einfach in Summe, oder über die Vorreiterrolle, aber dass wir in Summe einfach wesentlich mehr Markenbekanntheit haben, oft um Vielfaches als alle anderen Competitoren.
Mhm. Kannst du bei subkomplexen Produkten, kannst du da die Direct Responsiveness irgendwie gut messen? Also macht ihr das schon richtig gleich mit Hardcore-Lead-Gen und QR-Code oder ich weiß nicht, wie das macht, aber wie messt ihr eure DR-Responsiveness?
Genau, also die Messbarkeit von so klassischen Medien wie TV oder noch schwieriger Radio oder Form ist immer sehr trickreich und da muss man am Ende auch schauen, was Erfahrungswerte von anderen sind, die das schon gemeistert haben. Du hast, glaube ich, zum Beispiel mit Trivago gesprochen und dort einfach genau Learnings und Denkansätze kann dann auszuprobieren, schauen, wo auch die Schwierigkeiten sind. Ich meine, eine Umsetzung ist immer ein bisschen schwerer, als wenn man jetzt nur so ein paar Learnings rübergeworfen bekommt. Mhm. Und tatsächlich für das erste Modell, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ich glaube, ein paar Monate, ein halbes Jahr gebraucht und haben das dann aber immer weiter verfeinert. Mhm. Das heißt, haben da grundsätzlich zwei Analyseformen von, also top-down, woher kennen Sie NPAL? Und dann zu messen, welche Personen bei der Anmeldung TV sagen, als auch, und das ist das zweite, eine zeitreihenbasierte Auswertung. Das heißt, welche Spikes man nach welchen Spots hat, was dann wieder wichtig ist für die Einbuchung, wo man jetzt günstig die Zielgruppe erreicht hat oder im richtigen Moment auch. Genau.
Okay, also klassische so Second Screen Attributionslogiken. Wenn du wenn du jetzt auf die KPIs guckst, wirst mir jetzt vermutlich keinen präzisen CPO nennen können oder können vielleicht schon, aber nicht wollen. wo würdest du TV dann ansiedeln? Ist das eher so im Bereich so das, was dich sonst eine generische Suche kostet, oder ist das drüber drunter? Ich weiß, das sind ja zwei Funnelstufen verglichen. Aber wo ungefähr, in welchem Ballpark würdest du TV ansiedeln?
Ja. Ich glaube, das Spannende...
Oder sag mir gerne den exakten CPO, dann sind wir durch.
ich glaube, viel spannender ist eigentlich, wie Brand und Direct Response, also Performance oft genannt, gedacht wird. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass oft, und damit hatte ich immer ein Problem, dass Brand oft unter kann man sowieso nicht messen oder ist so schwer zu messen, dass es einfach überhaupt nicht messen läuft. Und Performance einfach nur auf Direct Response sehr zahlengetrieben ausgesteuert wird, ohne zum Beispiel auf die Conversion Rate in Funnel und sowas zu schauen. Mhm. Und am Ende will man ja eigentlich im Unternehmen eine Vollkostenrechnung haben mit dem vollen Impact, der sich daraus entwickelt. Ich glaube, der Clou ist, Brand und Direct Response ist am Ende nur eine Betrachtung des Zeitraums. Also Direct Response ist halt sofort, liegt auch schon im Namen. Und Brand hat auch einen Effekt, der sich am Ende auch logischerweise auf die CPOs unterschlägt. Und der ist im Direct Response natürlich nicht so kompetitiv. Aber langfristig hat der natürlich eine viel höhere und längere Reichweite. Und ich glaube, deswegen ist Brand eigentlich nur langfristiges Direct Response, wenn man das so framen will, oder umgekehrt. Genau, Direct Response ist halt den gesamten Effekt auf einen Zeitpunkt gebündelt und da kommt halt danach leider nichts mehr. Und dementsprechend ist TV klassisch schon teurer, wenn man das jetzt nur auf den selben Tag oder noch schlimmer auf die nächsten selben 8 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten testet oder Stunde, je nachdem, wie man das machen will. Aber ich glaube da fest dran, dass man, und das sieht man dann auch in den Zahlen, dass es halt ein stückweise Effekt auch am nächsten Tag, Woche, Monat gibt und wie longtailig das dann wirklich ist und wie viel Effekt da in Summe rauskommt, das ist, glaube ich, so die Frage. Und man kann sich da annähern und abschätzen, in welchen Bereichen das liegt. Aber so 100% genau, wie viel da jetzt über 6 Monate noch nachwirkt und auch crosswirkt, genau, ist halt schwer. Aber ich glaube, deswegen der Denkansatz, das sowohl als Direct Response als auch als über Wochen, Monate und Jahre wirkender Kanal zu sehen, ist, glaube ich, das, was mein Denken da sehr verändert hat.
Ja, verstehe ich. Also gerade, weil ihr auch beides könnt, ne? Also du sagtest ja, also ihr könnt den Effekt messen, den ihr an Peaks generiert, wenn ihr lauft. Also man könnte jetzt auch ketzerisch sagen, wenn das eine alles Direct Response ist und das andere Brand ist, dann gibt es ja gar keine Streuverluste. Und dann wissen wir aber schon beide, dass es Streuverluste oder nicht effektive Kampagnen halt oder wenig effektive Kampagnen schon noch gibt. Aber das, in dieser Dualität kann ich das nachvollziehen. Wie lange macht ihr schon TV, hast du
ja
schon gesagt?
2 Jahre, ja.
Also okay, 2 Jahre haben wir die, aber ihr werdet das ist etwas, was ihr fortführen, vermutlich sogar verstärkt fortführen wird?
Definitiv, also auch bei TV hast du natürlich eine U-Kurve, wo du ganz am Anfang teurer bist, dann irgendwann hast du Daten zum Optimieren, bist wieder günstiger und dann beim Skalieren Richtung Primetime wird es natürlich wieder teurer. aber ist ein fester Bestandteil des Channel Mix. Und ich glaube, am Ende, und da gerade ich verrate jetzt auch nichts Geheimes, ich glaube, am Ende liegt halt die Kunst in gar nicht, macht man TV oder nicht, oder macht man den Channel oder nicht, sondern wie gewichtet man die einzelnen Channel, mit welcher Strategie dahinter, auch welche Messages will man wie rausbekommen. Und ich glaube, das liegt dann am Ende alles in den Details.
Ja. Ja, okay. Super. Ich habe, wir sind so ein bisschen mit der Zeit schon drüber, aber ich finde es so wahnsinnig spannend. Ich habe mir noch in unseren Notizen aufgeschrieben, als wir unser Vorgespräch hatten, was ihr alles tut, um euer Recruiting, also das, ich glaube, eins der Wachstumshürden ist, nicht ausreichend Menschen mit der richtigen Qualifikation auf seiner Seite zu haben. Und da fand ich euren Ansatz total spannend. Vielleicht magst du noch mal uns ganz schnell in der Zeit, die mir möglich ist, uns noch mal da reinführen, was ihr für besondere Maßnahmen macht, um wachstumsfördernde Recruiting-Maßnahmen zu ermöglichen.
Gerne, klar. Also wir nutzen da auch verschiedene Skills, aber unter anderem auch unseren Marketingarm, dass wir erstmal relativ breites Recruiting haben und damit auch viele Bewerbungen bekommen, was am Ende super wichtig ist für Recruiting und dann Akademie. Mhm. Und in der Kombination können wir sowohl, also High-Volume-Abteilung, das ist sowohl bei uns das Handwerk, als auch genau alle Leute im Office mit größeren Abteilungen dort gut skalieren, indem wir breit Marketing machen, Bewerbung bekommen. Dann im Recruiting gut auswählen, was für genau Skills sind am Ende wieder wichtig, was für Fähigkeiten. Mhm. Und am Ende, das ist mit der wichtigste Teil, dann im Onboarding, egal ob das Blue-Color oder White-Color ist, in den ersten 2 bis 4 Wochen Akademie, Training, führerscheinartig schauen, dass die Leute die Fähigkeiten haben im Job und beigebracht bekommen, auch wenn die davor zwar die Veranlagung haben, aber nicht die spezifischen Fähigkeiten, und haben da zum Beispiel in der Nähe von Berlin eine Akademie, wo genau tatsächlich die Arbeit auf dem Dach geübt wird. Da geht es sowohl um die handwerklichen Fähigkeiten als auch Sicherheitsschulung, und vertraut man entweder Dachelektronik und allen Themen zu sein. Und das ist dieses Handwerker-Bottleneck oder Fachkräftemangel ist, glaube ich, also an manchen Stellen trifft es mehr oder weniger zu. Auch jetzt bei Elektriker, Elektrikerinnen ist es einfach nochmal wesentlich schwerer, weil man dort auch die Ausbildung vorher braucht und die einfach notwendig ist. Aber ich glaube, das ist so ein oft hausgemachtes Problem, dass man viel und schnellen Fachkräftemangel sieht, obwohl man oft internen Hebel hat, die man selber verändern kann, um dort gegenzuwirken, ganz aktiv. Und da ist, wie gesagt, eine Strategie mit Bewerbung von Leuten, die an sich Lust auf den Job haben und an sich reinpassen, aber das jetzt nicht zwangsweise schon mal eine Solaranlage installiert haben, das einfach von uns beigebracht bekommen. Und genau, das ist eine schöne Story, wie Marketing helfen kann, auch intern Probleme zu lösen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal was mit Marketing zu tun haben.
Finde ich richtig super, weil, also wie du schon sagst, ja, ne, das über Fachkräftemangel kann man jetzt jammern, aber das, was man an Möglichkeiten hat, dann wirklich auch zu nutzen und in die Hemmschwellen abzubauen und Weiterqualifikationen zu ermöglichen, finde ich richtig gute Maßnahme. Und das ist ja deutlich mehr als einfach nur Employer Branding.
Ja, und wie gesagt, ich meine, da greifen auch alle Zahnräder ineinander. Das ist, also Marketing macht da den einen Teil, aber genauso Recruiting und dann die Akademie bis hin dann zum Ausbilder vor Ort noch. Also da und die Führung über die Teamleads vor Ort. Also ich glaube, da ist halt ein flächendeckendes System, was da in Summe sehr gut funktioniert. Und genau, aber auch nochmal zeigt, wo man sich lösen kann von so, ich glaube, so halt begrenzten, also so limited beliefs, also begrenzten Gedankenansätzen, dass man jetzt einen Fachkräftemangel hat und nichts machen kann.
Ja, richtig gut. Großer Fan dieser Maßnahmen, überhaupt eures Unternehmens. Vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt auseinandergehen, meine Abschlussfrage: Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Du hast dich darauf gefreut, ne?
Ja, genau. Du hast die Frage schon angeteasert. Das größte, noch nicht begonnene Projekt, auf das ich freue. Also ich glaube, Internationalisierung wird ein Riesenthema. Da haben wir fairerweise schon in kleinen Schritten angefangen. Die Skalierung der Wärmepumpe haben wir auch schon angefangen, TV zu skalieren. Auch, also ich glaube, es gibt jetzt viele Themen, wo wir schon mal also den Fuß ins Wasser gehalten haben und wo es jetzt also wo es jetzt gilt, schwimmen zu lernen und dort genau wirklich wenn wir so kriechen gehen, rennen, von so einer Kriechenphase oder ersten Kontakt in so ein Gehen und dann auch Rennen zu kommen, dass es wirklich so Tragweite und Impact hat. Das heißt, also das gesamte Thema von TV und Brand aufbauen oder weiter ausbauen zu Internationalisierung und Wärmepumpe, das sind jetzt so die drei großen Themen. Wenn es ein Thema ist, was so gar nicht begonnen ist, dann wahrscheinlich Partnerschaften, die dann auch mal wichtiger werden. Genau, das wäre das noch am weitesten nicht begonnene Projekt.
Okay, wunderbar. Klasse. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für die Offenheit. Ich habe richtig viel gelernt. Ich wünsche dir und auch Endpal richtig viel Erfolg. Ich finde, ihr macht eine gute Sache. Also nicht nur unternehmerisch, sondern auch für die Umwelt. Ich drücke euch die Daumen, aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen für die nächste Milliarde. Und vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Danke dir, Erik. Hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.